herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir zugeschaltet heute ist mein Bruder
Felix Riemenschneider. Hallo.
Wir nutzen einmal die kurze Regenpause in diesem doch sehr nassen Sommer, würde ich sagen, um eine neue Folge aufzunehmen. Felix hat mich schon darauf hingewiesen, dass ich ein interessantes Lückenfüllerwort habe. Das werde ich heute versuchen zu vermeiden.
Sehr gut.
Genau. Naja, gut. Anyways, wir freuen uns, euch wieder hier herzlich willkommen zu heißen. Wir hatten zur letzten Folge ein bisschen Feedback bekommen.
Zu den unnötigen Dingen, die wir gekauft haben. Und zwar, was hast du da bekommen, Julia? Ich habe dazu nichts bekommen, außer dass ich es bei Instagram gesehen habe, die Buzzer wieder, die ich nie benutzt habe.
Also mein Leckerli-Halter wurde auf jeden Fall als nicht unnötig empfunden.
Von dem, der es dir geschenkt hat.
Genau. So sieht's aus. Aber auch das Interview war ziemlich gut angekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch für unseren Interviewpartner Andreas Wagner. Es war toll.
Vielen lieben Dank.
Felix hat vorhin fleißig beim Blumengießen noch einen Podcast gehört und hat da die kleinen Gesundheitsnews der Woche rausgegraben. Felix, was hast du erfahren?
Ich höre ja immer gern Deutschlandfunk und Deutschlandfunk der Tag. Fast immer so zwei große Topics zusammen, die an dem jeweiligen Tag dann so los waren. Und da ging es heute um die steigenden Kosten der Menschen in Pflegeheimen. Und zwar ist da wohl der Spitzenplatz in Deutschland NRW. Das sind die teuersten Pflegeheimplätze mit über 3.000 Euro im Monat. Aber ich war schockiert zu lesen, dass der Durchschnittspreis bundesweit pro Monat mittlerweile bei 2.871 Euro liegt. Und wenn wir uns nochmal, sage ich mal, hervorrufen, dass wir 5 Millionen Pflegebedürftige haben und die Zahl ja zwischen 6 und 8 Millionen dann irgendwann landen wird, die Leute, die die jeweilige Folge dazu gehört haben, werden sich erinnern können, ist das schon eine schockierend hohe Zahl, die wahrscheinlich noch weiter steigen wird. Angeführt als Grund wurden hierfür steigende Energie- und Lebensmittelkosten sowie steigende Löhne für die Pflegekräfte. Aber ich befürchte, Julia, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
Ich glaube auch, the sky's the limit. Also eigentlich finde ich 2.800 Euro dafür, dass jemand irgendwo fest wohnt und Essen bekommt und versorgt wird rund um die Uhr. Ja, in Frankfurt fast schon normaler Mietpreis, aber nein, Spaß, ist schon eine ordentliche Stange Geld. Ne?
Da, wo ihr wohnt vielleicht.
Ja, da, das ist günstig, wo wir wohnen. Ja. Naja, anyways, da wollen wir nicht so viel aus der...
Aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem Schloss plaudern, wo ihr wohnt.
Aus dem Schloss, ah, okay, alles klar.
Mit dem mehrgeschossigen Schloss. Naja, dann holen wir dich mal schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, liebe Julia, oder?
Genau, und wir haben diese Woche indirekt einen kleinen Geburtstag gefeiert, den wir als Anlass nehmen für unsere heutige Folge. Und zwar hat Felix beim Robert-Koch-Institut auf der Seite entdeckt, dass es dort einen interessanten Post gab. Und 50 Jahre erweitertes Impfprogramm, kurz EPI, der Weltgesundheitsorganisation gefeiert wurden. Und da haben wir uns mal schlau gemacht. Wir hatten schon länger ja die Folge auf dem Schirm und wollen euch ja einmal die Ergebnisse präsentieren, die die WHO präsentiert hat. Ganz kurz ein kleiner Exkurs. Das erweiterte Impfprogramm wurde 1974 von der WHO gegründet mit dem Ziel, allen Kindern weltweit Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen zu ermöglichen. Und letztlich, ich meine, wir kennen es alle, wir kennen alle den kleinen gelben Impfpass, bestand die Impfempfehlung zunächst für oder die Impfmöglichkeit zunächst für 6 verschiedene Erkrankungen im Kindesalter. Das waren Tuberkulose, Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, Polio und Masern. Und Ziel war es eben natürlich flächendeckend einen Impfschuss zu, Impfschuss. Ist ähnlich, same, same, but different. Naja, einen Impfschutz zu etablieren, damit natürlich die Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenensterberate gesenkt wird. Und genau, die Ergebnisse dieser Grundimmunisierung wurde präsentiert und es waren wirklich überraschende Zahlen, muss ich sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, man hat tatsächlich nachweisen können mit diesen Impfungen, die etabliert wurden, dass in den letzten 50 Jahren weltweit schätzungsweise 154 Millionen Todesfälle bei Kindern durch Impfung verhindert werden konnten. Ja, also das ist schon jede Menge, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und es gab auch noch verschiedene Grafiken dann auf der Seite vom Robert-Koch-Institut, wo man eben auch für die verschiedenen Impfschutze gesehen hat, wie viele Todesfälle die jeweilige Impfung verhindert hat. Ja, und das ist natürlich für den einen mehr, für den anderen weniger, hängt aber natürlich auch immer etwas damit zusammen, wie frühzeitig die etabliert wurden und eben auch umgesetzt wurden. Und ja, mit der Zeit kamen dann natürlich auch immer mehr Impfungen noch dazu, die wir jetzt in unseren gelben Impfheften sehen können. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber ja, das, glaube ich, ist ein riesengroßer Erfolg, den wir hier euch nicht vorenthalten wollten.
Das stimmt. Also es ist schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, was für so eine globale Bemühung, was das für einen Effekt haben kann. Und wenn man dann so tolle Zahlen sieht, die dabei rumkommen, 50 Jahre später, ist schon beeindruckend. Und das ist ja auch, wenn wir mal von der Studie reden wollen, eine gut gemachte Studie, denn die ist nämlich im Lancet veröffentlicht worden. Wir werden später nochmal über eine schlecht gemachte Studie reden. Und das ist schon beeindruckend.
Und was ich auch interessant fand, Felix hatte die Grafiken jetzt ja auch alle bei uns ins Pad gepostet, dass eben der Rückgang der Säuglingssterblichkeit eben nicht nur zum Beispiel so drastisch zurückgegangen ist, zum Beispiel in Ländern wie Afrika, wo man denkt, na okay, ist vielleicht eh ein Entwicklungsland mit schlechter medizinischer Versorgung, aber dass zum Beispiel auch in Europa die Säuglingssterblichkeit durch Impfungen um 43% zurückgegangen ist, ne? Und in Afrika zum Beispiel im Vergleich zu um 52%. Also ja, das sind ja wirklich enorme Zahlen.
Ja, wir sind damit global gesehen auf Platz 2 von den Kontinenten. Ne? Also man denkt ja immer so, ja, okay, das ist alles Afrika und Asien, aber falsch gedacht, ne? Wie du gesagt hast, Afrika auf Platz 1 mit 52% Rückgang und dann kommt schon Europa. Ich wollte gerade sagen Deutschland, aber es gab ja noch einen Zweiten Weltkrieg, also zum Glück ist nicht ganz Europa Deutschland. 43% Rückgang und solche Regionen wie Südostasien mit 22% jetzt fallen da noch gar nicht so ins Gewicht. Aber wie gesagt, der größte Anteil von den Zahlen, der ist ja eigentlich auf eine Erkrankung zurückzuführen, und zwar die lieben Masern mit 93 Millionen, was da 60% von ausmachen. Und das fand ich auch schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Sehr, sehr gut. Also wir sind sehr, sehr froh. Wir sind komplett durchgeimpft. Vielen Dank an der Stelle nochmal an unsere Eltern auch, dass sie das durchgezogen haben mit uns.
Aber was ja ganz witzig ist, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt den Impfkalender schon gibt, den wir uns jetzt mal angucken werden. Und selbst wenn man sich den anguckt, der wird jährlich von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission herausgegeben in Deutschland, dann sieht man, dass es dort mittlerweile auch Impfungen gibt, die gegen die wir zum Beispiel noch gar nicht geimpft wurden, liebe Julia, wie die Varizellen, also in dem Sinne die Windpocken damals. Und da muss man ja sagen, da wurden wir ja schon, ich weiß gar nicht, wie das damals war, haben unsere Eltern uns da schon so ein bisschen hingedrängt, dass wir dann angesteckt werden?
Ich glaube, das war so ein unvermeidbares Happening, oder? Ich weiß, ja, du hast uns auf jeden Fall eingeschleppt damals.
Ja,
ich weiß gar nicht, warst du schon in der Schule oder noch im Kindergarten?
Ich glaube, das war schon in der Schule.
Ja, ich weiß noch, als Felix nach Hause kam und klar war, okay, diese kleine Pustel, die wird jetzt der Anfang von einer ziemlich juckenden Episode. Und das habe ich, da hatte ich so einen How I Met Your Mother Moment, wie damals, als Marshall dieselbe verdorbene Suppe gegessen hatte wie Lilly und seine Zukunft an sich hat auf sich zurollen sehen. Und ich dachte mir einfach so, Gott, T-5 Tage und dann werde ich mich auch zu Tode jucken.
Denkst
Perfekt.
Du, das war wirklich mit 5 oder 4 Jahren schon so bei dir?
Ja.
Krass,
das ich schon.
Krasses Bewusstsein. Und du hast schon geshadowed, was für eine Serie rauskommen wird, viele Jahre später.
Krass, ne?
Tja. Naja, gut. Auf jeden Fall gehen wir nochmal kurz auf den Impfkalender ein. Der umfasst in Deutschland mittlerweile 17 Erkrankungen beziehungsweise 17 Impfstoffe und die meisten davon werden innerhalb von diesen U-Untersuchungen, die ja die meisten von uns kennen werden, abgefrühstückt. Da wird auch die Grundimmunisierung für die großen Kinderkrankheiten, sage ich mal, werden da durchgeführt und es kommen allerdings auch immer wieder neue hinzu, wie du ja eben schon angesprochen hast und viele von diesen Impfungen kommen auch erst im hohen Erwachsenenalter auf einen zu und zwar erst zum Beispiel ab 60 Jahren gibt es ja auch eine Spalte und ab 18 Jahren, wo nochmal Impfungen empfohlen werden und zwar sind es zum Beispiel Covid, das kennen wir ja alle zu Genüge und aber auch die liebe Influenza, die ja jährlich geimpft wird und auch Herpes Zoster, also die Gürtelrose. Das sind alles Sachen, die sind auch noch relativ in Anführungszeichen neu beziehungsweise kommen dann erst im Alter schwerwiegender zum Tragen. Da nochmal meine Frage an dich, liebe Julia. Bist du gegen Influenza geimpft, gegen die aktuelle?
Bin ich.
Ja, ich bin's nämlich
nicht. Also seitdem
nicht.
Ich... Echt?
Nee, ich habe nämlich geguckt, ich habe mich das letzte Mal vor 2 Jahren impfen lassen. Ich habe die letzte Saison verpasst.
Eieiei. Nee, ich glaube jetzt, seitdem wir arbeiten, ist ja immer im Krankenhaus die Empfehlung, auch sich impfen zu lassen. Das habe ich. Also ich glaube schon, ich habe es durchgezogen.
Ja, ist doch gut.
Muss ich mal meinen Hausarzt fragen nochmal.
Ja, oder deinen Impfpass gucken. Ich habe mittlerweile 2 wegen Corona. Da habe ich meinen einmal ein paar Monate lang gesucht.
Nun gut, also sehr also ich finde den eigentlich auch ganz übersichtlich, ne? Also auch für Laien da mal reinzugucken, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Dann hat man schon mal einen Überblick, ob man in den entsprechenden Altersabschnitten, Altersabschnitten sich hat impfen lassen. Zählt eben aber nur für die Grundimmunisierung, ne? Jeder, der schon mal vielleicht auch ein bisschen weiter weg gereist ist, überlegt sich dann im Vorhinein auch wieder, muss ich mich gegebenenfalls doch noch gegen irgendwelche außergewöhnlichen Erreger impfen lassen?
Ja.
Da gibt's dann natürlich auch noch die Reiseimpfung, ne? Das sind je nach Kontinent oder Land individuelle, ja, Impfungen, die angeboten werden oder die durchgeführt werden sollten, eben aufgrund von einem anderen Erregerspektrum, das dort herrscht oder einem anderen Gesundheitsrisiko. Und man kann sich zum Beispiel auch bei den zuständigen Instituten dafür informieren vorab, ne, selbstständig, also im Internet. Zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und globale Gesundheit e.V. kann man sich schon mal vorab für reisemedizinische Themen informieren. Oder man kann dies natürlich auch bei niedergelassenen Hausärzten oder Reisemedizinern sich einmal so eine Beratung einholen. Da muss man aber sagen, das ist in der Regel auch kostenpflichtig und eine sogenannte IGL-Leistung, haben wir ja schon mal vorgestellt.
Ja.
Also etwas, was man ja nochmal extra bezuschussen muss in der Regel. Eine solche Beratung. Und ganz, ganz wichtig, Felix hat es jetzt zum Beispiel vorbildlich gemacht, ne, der hat auch eine Reise anstehen in den nächsten Monaten, dass man da auch früh genug dran denkt, ne, weil das ist meistens nicht unbedingt mit einer Impfung getan, sondern auch mit verschiedenen Impfungen, die in einem bestimmten Zeitabstand erfolgen müssen. Deswegen, es lohnt sich da schon mal 2-3 Monate im Voraus, A, in seinen Impfpass zu gucken, ob da noch alles up to date ist, und B, sich eben zu informieren bei den genannten Instituten, ob da noch etwas zu impfen ist.
Genau. Weißt du, was mich da interessieren würde an dieser Stelle, Julia? Was machen eigentlich Leute, wenn sie nach Deutschland kommen? Weil ich habe mich ja jetzt auch wieder auffrischen lassen, beziehungsweise auch da habe ich es verpasst, mich auffrischen zu lassen. Grundimmunisierung gegen FSME, weil ich hatte ja diesen ominösen Dreifachzeckenbiss. Ich glaube, ich habe es sogar in einer von den letzten Folgen erzählt. Und dann habe ich mich da auch nochmal impfen lassen. Und ich habe nämlich gesehen, dass die FSME gar nicht dabei ist, zum Beispiel bei den empfohlenen Impfungen der STIKO. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Deutschland Urlaub fährt und sage, ich mache in Österreich Urlaub oder in Bayern oder fährt zum Beispiel nach Österreich, denkst du dann, ist die FSME als vielleicht als Impfung empfohlen? Weil es ja schon eine Erkrankung ist, die dich theoretisch umbringen kann, ne?
Das ist eine gute Frage. Können wir uns ja vielleicht als Hausaufgabe notieren und mal in Erfahrung bringen.
Ja, aber da müssen wir natürlich auch immer dran denken, dass wir hier unsere Hausaufgaben regelmäßig vergessen, Julia. Das heißt.
Gut, ich schreib's direkt auf.
Ja, also weil, das würde mich schon mal interessieren, also weil das ist ja schon, wenn man nach Deutschland fährt, sag ich mal, will man ja wandern gehen, nehme ich mal an, wenn man jetzt nicht irgendwie an Nord- oder Ostsee fährt, und dann würde man sich ja vielleicht schon impfen lassen, denke ich mal. Ich meine, man überlegt sich ja auch immer, gegen die japanische Enzephalitis zu impfen, wenn man jetzt woanders hinfährt und durchs Reisfeld stapft, und das ist ja auch eine empfohlene Impfung für die Länder dort, ne? Die Leute, die da leben, die kriegen die Impfung, das steht auch bei der Epi drin, deswegen, ganz interessant. Gut,
ja, und wir sind ja hier auch definitiv in einer absoluten FSME-Hochburg.
Ja, das stimmt.
Muss man sagen, in Südhessen.
Gut, nichtsdestotrotz, was natürlich bei jeder Impfung immer wichtig ist, dass man sich informiert auf der einen Seite, und man hat ja auch immer ein Aufklärungsgespräch, wenn man zum Hausarzt geht, und da wird man natürlich auch immer über gewisse Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt, und da geht's ja auch immer ein bisschen darum, wie sicher denn die Impfungen sind, und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, liebe Julia, würde ich sagen, oder?
Hell yeah.
Das, was ja am häufigsten ist, was am häufigsten vorkommt, ist die sogenannte Impfreaktion. Das ist etwas, was, sage ich mal, ganz natürlich vorkommt, nicht meldepflichtig ist und nach ungefähr 2 bis 3 Tagen auftritt, kann auch relativ zeitnah dann auftreten nach der Impfung, und sind, sage ich mal, darunter fallen dann typische Beschwerden wie Rötung, Schwellung oder Schmerzen an der Impfstelle, was man halt so sagt, Muskelkatergefühl, wenn man da irgendwie in den Arm gepikst wurde. Und dazu zählen allerdings auch Allgemeinreaktionen wie Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und auch Unwohlsein, ne? Also einfach so ein allgemeines Krankheitsgefühl, sage ich mal. Und am Ende des Tages sind diese Reaktionen halt ein erwünschter Effekt und Ausdruck davon, dass unser Immunsystem aktiviert wurde. Und die klingen auch ganz natürlich nach ein paar Tagen wieder ab. Also kann man sagen, wie so eine Erkältung, ne? Im weitesten Sinne, ne? Die kommt, bisschen blöd, dann wieder weg.
Genau.
Was man dazu vielleicht noch kurz sagen kann, die Häufigkeit variiert dann auch ein bisschen zwischen den Impfstoffen, je nachdem mit was und gegen was man geimpft wird.
Richtig, richtig. Dann eine kleine Eskalationsstufe ist die Impfkrankheit. Die ist auch nicht meldepflichtig. Die tritt immer mit etwas Zeitverzögerung ein und auch nur bei bestimmten Impfstoffen, nämlich den Lebendimpfstoffen. Genau, das ist ein Zeitversatz von ungefähr 1 bis 4 Wochen. Und da kommt es dann meistens zu einem milden Krankheitsverlauf. Zum Beispiel, wenn man sich gegen Masern impfen lässt, gibt es die sogenannten Impfmasern oder auch bei Varizellen, also den Windpocken, kann es auch zu einem entsprechenden Exanthem kommen. Und das ist dann letztendlich wie so eine Mini-Infektion der Krankheit, gegen die man eigentlich geimpft werden sollte. Und was wichtig ist hier anzumerken, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass in der Regel kann man dann, also sollte es nicht vorkommen, dass man jemanden ansteckt, aber es gibt ein gewisses Risiko tatsächlich mit diesem sogenannten Impfvirus dann die Krankheit auch zu übertragen.
Ja, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber es kommt vor.
Ja.
Was auch vorkommt und auch sehr selten ist, sind die Impfkomplikationen. Das ist was so, wo wir im Tausendstelbereich liegen, also bei 1 zu 1000. Und hierbei handelt es sich auch um meldepflichtige Erscheinungen oder halt Krankheitszeichen. Und es sind auch im weitesten Sinne meistens unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen, ne, die nach Impfung auftreten und in der Regel temporär sind, also wieder weggehen. Meldeformular, das gibt es auch und zwar auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Institutes. Ist ja auch eine Bundesbehörde in Deutschland. Und wir sprechen hier im Endeffekt dann bei einem Verdachtsfall über eine Reaktion, die über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgeht und eine gesundheitliche Schädigung darstellt. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine schwere allergische Reaktion mit Schock, Fieber oder auch einem Krampfanfall.
Und die maximale Eskalationsstufe und das maximale Risiko, was ja in einem von 1 Million Fällen vorkommen kann, ist der sogenannte Impfschaden. Das sind dann letztendlich bleibende Schäden, die aus solchen Impfkomplikationen hervorgehen, also bleibende gesundheitliche Beeinträchtigungen und ja, die mindestens über einen Zeitraum von 6 Monaten dann auch bestehen bleiben. Hier besteht eine Meldepflicht, aber nur an das zuständige Versorgungsamt, weil es dann eben auch im Rahmen von solchen Impfschäden zu Schadensersatzzahlungen kommen kann. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, wovor viele, viele Menschen immer Angst haben, dass oder was sicherlich auch häufiger abgewogen wurde mit Covid-Impfungen, dass man wirklich bleibende und dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen nach einer Impfung mit sich trägt.
Hier ist halt dann natürlich auch so, das muss dann auch dann alles erstmal nachgewiesen werden, ne, weil muss dann auch im zeitlichen Zusammenhang natürlich auftreten und das ist dann natürlich auch wieder eine rechtliche Geschichte, ne, das muss, dass man das auf diese Impfung dann überhaupt zurückführen kann, ist ja natürlich auch immer gar nicht so einfach, ne, das heißt, das ist dann wahrscheinlich auch immer ein schwerer Weg für Betroffene und nicht so einfach.
Genau, und Sidefact auch hierbei nochmal, wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, dass so eine Impfkrankheit in ganz, ganz seltenen Fällen auch zu einer Übertragung des Virus führen kann. Und das wäre zum Beispiel auch ein Impfschaden.
Ja, und das wäre, würde die Person, könnte dann auch wieder entsprechend halt Schadensersatzzahlungen in versuchen, in Anspruch zu nehmen oder einzufordern. Naja, gut. Auf jeden Fall muss man an der Stelle auch nochmal sagen, die positiven Seiten überwiegen und das werden wir euch auch gleich nochmal zeigen, aber das ist auch was, was nicht allen bewusst ist an dieser Stelle, muss man sagen, liebe Julia, und so treffen mich jetzt als Unfallchirurg und Orthopäden immer wieder die gleiche Frage, wenn jemand kommt, hat sich irgendwie einen Finger geschnitten oder ist beim Spielen ein Kind hingefallen, auf die Knie aufgeschürft, dann ist ja immer die erste Frage, bist du denn gegen Tetanus geimpft? Und dann hört man leider immer wieder, und das würde ich sagen, vielleicht so einmal die Woche, den Satz, nee, meine Eltern haben mich nicht impfen lassen oder ich bin nicht geimpft. Wie geht's dir damit, Julia?
Ja, das auf jeden Fall kommt relativ häufig vor. Aber ich glaube, noch häufiger kommt es eigentlich eher vor, dass wirklich einfach so gar kein Impfbewusstsein herrscht. Ja. Also ich glaube schon, dass einige Menschen diese Grundimmunisierung durchgemacht haben, aber dann ab 18 Jahren den Überblick verlieren. Ich glaube auch einfach dadurch, dass man häufig dazu geneigt ist, doch nicht regelmäßig mal so zu seinem Hausarzt zu gehen, herrscht da einfach gar keine Kontrolle. Und dadurch passiert es eben auch, dass ja Immunisierung einfach zum Teil verloren gehen, weil die nicht aufgefrischt werden.
Ja, ich glaube, das hast du ganz gut formuliert mit dem Bewusstsein, was halt fehlt, ne? Gerade bei Risikogruppen, auch mit der Influenza, und das bin ich ja selbst auch, ne? Ich bin ja am Ende des Tages auch jemand, der nicht jetzt wieder geimpft, nicht aktuell geimpft ist gegen die aktuelle Variante. Und bin ja trotzdem im weitesten Sinne, wenn ich mich nicht selber schütze, dann schütze ich wenigstens die anderen Leute und da ein bisschen, ja, blöd gesagt, ignorant gewesen und habe mich nicht impfen lassen.
Ja, und was man auch sagen muss, und ich glaube auch gerade dadurch, dass es halt wirklich jährliche Updates gibt und immer wieder was dazukommt und einfach, glaube ich, auch ältere Menschen gar nicht, wie gesagt, das Bewusstsein haben, dass Impfung auch was für ältere Menschen ist, sondern eher halt primär für junge Menschen, die ja noch das ganze Leben vor sich haben, bleibt es einfach irgendwann auf der Strecke.
Ja, und ich glaube, weil wahrscheinlich halt viele Sachen auch erst hinzugekommen sind, ne? Dass die Durchdringung von diesen Maßnahmen, die ist halt noch gar nicht so, sag ich mal, bis zu dieser Bevölkerungsgruppe durchgekommen.
Ja.
Oder die haben halt jetzt schon wieder keinen Bock mehr, weil sie halt mit der ganzen Corona-Geschichte skeptisch geworden sind. Auf jeden Fall kann man sagen, die Skepsis steigt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das ist natürlich ein Problem. Und da gibt es eine schöne Studie beziehungsweise eine Befragung von Statista, die mal geschaut haben, wie skeptisch denn die Europäer so sind. Und auf Platz 1 ist da gelandet, so blöd wie es klingt, auch wenn es ein Klischee ist, aber man hätte es fast ahnen können, es ist ein osteuropäisches Land und zwar Polen. Und da liegt die Impfskepsis bei 32% der Befragten. Und zwar wurde da im Endeffekt gefragt, ob die Leute Vertrauen in die Impfung haben. Ne? Also man kann ja nicht fragen, sind sie Impfskeptiker, ja oder nein, sondern man fragt dann halt, wie viel Vertrauen haben sie in Impfung oder nicht. Und da liegt halt Polen auf Platz 1, aber Deutschland ist gar nicht so weit hinten dran mit 22%. Also bisschen mehr als ein Fünftel der Menschen in Deutschland ist impfskeptisch. Und was da ganz häufiger, oder was wir auch gerade schon gesagt haben, was halt ganz häufig vorne liegt, sind die Grippeimpfungen. Ne? Das heißt, die Grippeimpfquote ist gerade bei älteren Menschen total niedrig. Und das ist natürlich total gefährlich, weil das ja auch wieder was ist, was dann im Zweifelsfall lebensbedrohlich für die einzelnen Menschen, Menschinnen und Menschen sein kann, um das natürlich hier falsch zu gendern.
Menschinnen, perfekt. Wir haben jetzt viel über die wissenschaftlichen Risiken diskutiert, die Impfungen eben mit sich bringen. Allerdings gibt es auch ganz, ganz viele Mythen, die bezüglich Impfungen herrschen. Und du hast da echt eine hervorragende Darstellung auf dem Robert-Koch-Institut auch gefunden zu den elf größten Impfmythen. Und dort wurden sogenannte Fakten-Sandwiches zusammengefasst, die eben diese einzelnen Mythen bearbeiten. Das sieht echt mega cool aus. Wir werden es auch auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite nochmal euch zeigen. Und zwar gibt es einen Mythos, der genannt wird. Und dann gibt es quasi die Erklärung auf einem oder zwischen zwei Sandwich-Brotscheiben serviert, die dann eben die wichtigsten Fakten nochmal zusammenfassen eben zu diesen Mythen und decken die auf.
Ja. Genau.
Wir haben jetzt mal die vier, die wir so am überraschendsten fanden, für euch zusammengefasst und stellen die euch schon mal vor. Und zwar fand ich den Impfmythos ganz interessant, dass ja die Impfung Allergien hervorrufen können. Und da konnte man auch wissenschaftlich belegen, dass das nicht der Fall ist. Also wer impft, wird dann nicht auf einmal allergisch gegen irgendwelche Pollen oder Gräser. Ganz im Gegenteil, teilweise konnte sogar nachgewiesen werden in Studien, dass Impfungen vor bestimmten Allergien schützen können oder besser machen können. Und darüber hinaus ist einfach die Erklärung dafür, dass Menschen jetzt zunehmend Allergien leider aufweisen, eben zum Beispiel auch der Klimawandel. Das hatten wir auch in der vorletzten Folge einmal erläutert gehabt. Ne? Das liegt einfach mit dem Wetterwechsel zusammen. Das hängt mit zunehmender Hygiene auch oder einem zunehmenden Hygienebewusstsein gerade durch die Corona-Pandemie von uns zusammen, dass man eben mit weniger Allergen auch im Kindesalter in Kontakt kommt und sich da nicht dran gewöhnt, rechtzeitig.
Ja.
Also den kann man schon mal niederschmettern.
Den kann man schon mal in die Tonne treten, den Mythos.
Ja.
Ich meine, wir würden natürlich auch gerne mit euch über alle 11 von diesen Impfmythen sprechen, aber da wir uns ja heute vorgenommen haben, eine knackige Folge zu machen, belassen wir es mal bei unseren Top 4 und eine Top 2, sage ich mal, ist, und das war auch oder ist auch was ich echt schon häufig gehört habe, und zwar Impfungen können Autismus auslösen, ist der Mythos, ne? Das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber in dem Zusammenhang oder die Menschen, die sich darauf berufen, auf diesen Mythos, die führen dann tatsächlich immer eine Studie an, nämlich die Anfang der 90er Jahre durchgeführt wurde von einem damals auch Arzt, der gesagt hat, dass dieser Kombinationsimpfstoff, der verabreicht wird gegen Masern, Mumps, Röteln, den Darm schädigen kann und da so zu Autismus führt. Die Fallzahl war damals, das allein schon muss einen aufhorchen lassen, 12 Kinder, also für 12 Patienten, was sehr wenig ist für eine Studie. Und was auch danach rauskam, ist, dass es quasi die Daten waren gefaked, also die Daten wurden falsch erhoben und dem Arzt wurde dann tatsächlich auch die Approbation entzogen und der durfte nicht mehr praktizieren und dieses Fachmagazin, was diese Quatschstudie publiziert hatte, hatte sich dann irgendwie auch noch entschuldigt und was weiß ich. Aber dieser Mythos hält sich bis zum heutigen Tage. Das Gute ist, es gibt viele Studien, die das Gegenteil mittlerweile bewiesen haben. Das heißt, weil alle Impfstoffe werden ja überwacht und man kann es ja dann vergleichen, wie häufig kommt Autismus vor in dieser Gruppe und in der Gruppe, die vielleicht nicht geimpft ist, und es ist kein Unterschied zu sehen. Was aber stimmt, ist dass generell Autismus häufiger vorkommt. Das liegt aber an einer anderen Ursache, und zwar, dass überhaupt die Awareness für diese Erkrankung überhaupt erst Anfang der 2000er Jahre sozusagen zugenommen hat. Das war eine Erkrankung, die wurde früher quasi links liegen gelassen und die war gar nicht präsent in der Öffentlichkeit, und dadurch gab es natürlich auch keine Register, wo geschrieben wurde, wie viele Leute überhaupt an Autismus leiden oder erkrankt sind. Auf jeden Fall, unterm Strich steht, Impfungen können als Ursache von Autismus ausgeschlossen werden.
Perfekt, aber ganz kurz, hattest du das schon mal vorher gehört gehabt, diesen Mythos?
Ja.
Echt? Ich habe das noch nie gehört.
Alter,
vorher.
Schon so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch in verschwurbelteren Ecken unterwegs, aber ich höre ja auch gern andere Podcasts, und das kann ich auch immer nur empfehlen, so pseudowissenschaftliche Sachen, das wird immer sehr gut durch die Science Cops aufgearbeitet, von Quarks, also von WDR wird das sein, oder ARD. Im weitesten Sinne, und die decken ganz viele so Mythen wissenschaftlich analysiert auf, und da, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Sache davon war, aber so über dieses Universum, sage ich mal, bin ich schon häufiger mit diesem Mythos konfrontiert worden.
Ja, krass. Habe ich vorher noch nie gehört, tatsächlich. Interessant. So, jetzt kommen wir zum nächsten Mythos. Das ist dann nämlich einmal, dass Impfungen unfruchtbar machen. Generell beobachtet man ja schon eine gewisse Impfskepsis auch bei jungen Frauen, die planen, schwanger zu werden. Hängt aber wahrscheinlich eher damit zusammen, dass man generell sehr vorsichtig ist, auch was den Umgang mit verschiedenen Medikamenten betrifft, da man nicht möchte, dass dann irgendwelche Nebenwirkungen sich auch auf das ungeborene Kind niederschlagen. Man hat beobachtet, dass mit den steigenden Impfquoten in bestimmten Bereichen auch die Geburtenrate fällt. Es gibt aber keinen Zusammenhang dazwischen. Das ist einfach nur ein Side-Effekt, was aber daher rührt, dass sich vor allem in der westlichen Welt, wo es eben auch mehr Impfungen gibt, das Familienkonzept oder die Familienplanung einfach verändert hat und dort einfach die Gesellschaft weniger Kinder an sich zeugt. Genau, also auch dieser Fakt ist ein absoluter Mythos, und man muss noch dazu sagen, dass eigentlich Impfungen tatsächlich auch bei werdenden Müttern und insbesondere in der Schwangerschaft wichtig sind, um eben Mutter und auch das ungeborene Kind zu schützen, ne? Weil man einfach weiß, dass bestimmte Infektionskrankheiten im schlimmsten Fall auch zu einem Verlust des Kindes führen können.
Und zum Verlust der Fruchtbarkeit bei Männern, nämlich die Mumps. Wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt lehne ich mich hier als Chirurg wieder weit aus dem Fenster, verkleben ja nicht die Samengänge oder sowas? Also ich glaube, sonst schneide ich es raus oder muss das hier nochmal richtig stellen. Ich glaube, wenn man Mumps kriegt als Junge, dass man da auch ein hohes Risiko hat, unfruchtbar zu werden.
Das kann gut sein.
Nichtsdestotrotz, ein weiterer Mythos, den wir jetzt euch noch präsentieren wollen, ist ein ganz aktueller Mythos noch. Der ist noch quasi Breaking News, und zwar, weil er sich mit den mRNA-Impfstoffen befasst, die wir ja durch jetzt die Corona-Pandemie bestens kennengelernt haben. Und zwar, die mRNA-Impfstoffe verändern das menschliche Erbgut, nämlich unsere DNA. Das ist aber auch falsch. Und zwar ist, sag ich mal, wenn man das jetzt wissenschaftlich erklären will, ist der Vorgang natürlich sehr komplex. Aber wir wissen, die mRNA ist ja gar, also die wird nicht eingebaut in die DNA, sondern die mRNA-Impfstoffe, die in die Zelle gelangen, die werden gar nicht in den Zellkern vordringen können, sondern werden quasi im Zellplasma als Bausatz genommen für Proteine. Das heißt, die werden dort durch andere Proteine und Bestandteile von der Zelle quasi übersetzt und dann halt in Proteine zusammengebaut, die dann uns quasi immun machen gegen einen Krankheitserreger. Das heißt, die kommen nicht in den Zellkern, und damit hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. Aber natürlich, wenn was Neues auf den Markt kommt und ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das sorgt erstmal für ein bisschen Skepsis und auch für Unruhe. Und Fakt ist auf jeden Fall am Ende des Tages, die mRNA kann unser Erbgut nicht beeinflussen, weil es gar nicht in den Bereich der Zelle vordringen kann, wo das Erbgut ist.
Sehr schön erläutert, Felix. Vielen Dank. Genau, das waren 4 von den 11 Mythen. Es gibt noch 7 weitere. Einer davon besagt auch noch, dass die Impfungen gar nicht zu 100% helfen sollen, was dann wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass Menschen dazu neigen, sich nicht impfen zu lassen, weil wenn es mir nicht zu 100% hilft, was soll's? Auf der einen Seite muss man sagen, kann man so nicht sagen, weil häufig ist es ja auch gut, sich impfen zu lassen, dass man dann wie bei Covid nicht den schlimmsten Krankheitsverlauf mitmacht, sondern vielleicht einfach nur eine abgeschwächte Form. Ja. Und zum anderen dürfen wir auch nicht immer so selbstsüchtig sein, weil wenn man sich selber impft und dann vielleicht vermeidet, Krankheiten zu übertragen, schützt man auch sein Umfeld. Und das hat der Felix vorhin schon mal kurz angespoilert gehabt, deswegen ist es auch wichtig, eine gewisse Impfquote zu erreichen, ne, dass wir uns, ja, also dass die Gesellschaft an sich sich durchimpft, damit man eine sogenannte Herdenimmunität beziehungsweise einen Gemeinschaftsschutz erlangen kann.
Ja.
Felix hat da auch nochmal eine schöne Grafik einmal herausgesucht. Und zwar sieht man über die letzten Jahre von 1998 bis 2020, dass wir gerade bei Masern und Röteln einen steigenden Impfschutz oder eine steigende Impfquote haben landesweit. Die ist aber immer noch knapp unter den 95%, die wir eigentlich brauchen. Ich glaube, das ist ja so eine goldene Marke, die kennen wir jetzt alle durch Corona. Aber die ist ganz, ganz knapp darunter. Ne? Ja. Und das ist schade.
Ne? Ja, besonders wenn man sich überlegt, ne, Röteln, da kann man von mir aus noch sagen, drauf geschissen, weil wir haben ja vorhin gesagt, wie viele Todesfälle wurden verhindert. Bei den Röteln sage und schreibe nur 286.000, aber wir wissen ja auch, die Masern 93 Millionen. Ne? Und das ist ja nur, wir haben ja gesagt, konservative Schätzung, und 93 Millionen ist ja allerhand, ne? Das ist mehr als ganz Deutschland. Und wenn man sich das überlegt, dann ist es einfach eine verdammt gefährliche Erkrankung, an der man nicht erkranken möchte.
Genau, ne? Und man muss ja einfach ganz ehrlich sagen, wie gesagt, man darf nicht so selbstsüchtig sein. Es gibt einfach Menschen, die aufgrund von bestimmten Krankheiten, Alter, vielleicht auch Schwangerschaft, sich einfach nicht impfen können. Und diese Menschen gilt es eben auch zu schützen, indem man sich impft, ne?
Genau, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch noch die Kinderlähmung. Die ist zum Beispiel in Deutschland nur noch ganz selten vorkommt, aber in weiten Teilen der Welt ist sie immer noch sehr stark verbreitet. Und die Krankheit gilt zum Beispiel in Kontinenten wie Amerika, gilt die quasi als ausgerottet. Ne? Und das ist einfach eine Errungenschaft der Medizin in Form von Impfungen. Nicht, weil wir alle hier so clean leben oder sowas, sondern weil es einfach quasi durch die Impfung ausgerottet wurde. Und das muss ja aber auch so bleiben. Ne? Das heißt, weil diese Krankheit kann natürlich von außen immer wieder eingetragen werden in unsere Gesellschaft. Und wenn die auf eine ungeimpfte Bevölkerung treffen würde, wird es sofort einen Ausbruch geben. Aber da wir alle fleißig uns haben impfen lassen gegen die Polio, also die Kinderlähmung, kann dieser Zustand halt aufrechterhalten werden und wir können hier in Frieden leben. Und ich glaube, wir haben auch beide schon mal jemand mit Kinderlähmung gesehen, Julia, mit der Folge von Polio in unserer medizinischen Karriere. Und das ist auch eine Krankheit, die hat einfach die ist quasi chronisch und du wirst dein Leben lang gezeichnet sein und dahingehend auch einfach stark eingeschränkt sein. Das will man nicht haben. Ja.
Genau. Und genauso wie es mit der Polio gelaufen ist, möchte natürlich die Weltgesundheitsorganisation auch, dass es mit Masern und Röteln läuft. In manchen Teilen der Welt hat man es auch schon geschafft, zum Beispiel in Nord- und Südamerika, dass man dort wirklich so eine hohe Impfquote erreicht hat, dass diese Regionen auch als masernfrei gelten. Hier ist es aktuell leider noch nicht möglich, da wir diese 95% noch nicht erreicht haben. Und ja, es kam jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder, ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass man solche Nachrichten gehört hatte, aber es vielleicht so 2-3 Jahre, dass es ja dann doch immer wieder zu so Masernausbrüchen kam, wo man sich einfach fragt, warum? Ne? Warum macht man das? Das ist keine Erkrankung, die man einfach nur durchmacht und dann sich selbst ja dagegen immun nennen kann. Das ist trotzdem auch etwas, was persistierend in dem Körper herrscht, das wirklich schwere, schwere Langzeitschäden dann nochmal hervorrufen kann. Und ja, es ist einfach unnötig und deswegen soll es nämlich auch bestimmte Maßnahmen dahingehend geben oder hat es schon gegeben, die wurden eingeführt, ja, nämlich das sogenannte Masernschutzgesetz 2020, was eben einen Impfschutz vorschreibt in gewissen Einrichtungen. Man kennt es zum Beispiel aus Gemeinschaftseinrichtungen, wo man seine Kinder gerne unterbringt, in Kindertagesstätten. Dort wird mittlerweile schon eine Masernimpfung vorgeschrieben, um überhaupt dort aufgenommen zu werden, damit es eben nicht zu solchen Ausbrüchen kommt. Und es gibt eben auch Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime, in Praxen, in Krankenhäusern ist es verpflichtend, ja, sich dagegen impfen zu lassen, was gut ist. Und es gibt auch nochmal generell eine Empfehlung für Menschen, also für Erwachsene, die nach 1970 geboren sind und noch keine ausreichende Impfung haben, dass man dies eben auch nochmal jetzt nachholt.
Ja, also das ist, bleibt ein aktuelles Thema und ist was, ich habe noch eine Frage an dich, Julia, und zwar, wie heißt nochmal der schlimmste Verlauf von den Masern? Also ich fand, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich habe es ja in der Form der Recherche nochmal gelesen. Weißt du es noch? Mhm. Was ist die Worst Case, was befallen werden kann?
Ja, das war die Enzephalopathie.
Genau, also die subakut sklerosierende Panenzephalitis. Da wird man quasi zur Kartoffel und also du bist quasi im Pflegefall und wenn es nicht sogar zum Tod führt, ist zwar nur in einer Million Fällen der Fall, aber allein schon das will man nicht haben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann mich noch an den einen Jungen erinnern mit Enzephalitis bei uns in der Grundschule wegen FSME. Weißt du es noch? Der ist auch im Rollstuhl gewesen. Also das war ein Pflegefall. Also ganz schrecklich. Das möchte man nicht haben und das kann man verhindern. Ja. Was ich auch nicht wusste oder was mir nicht mehr so bewusst war, ist halt, die Masern sind krass ansteckend, ne? Also da gibt es ja auch mal diesen R-Wert, den man ja immer auch bei Corona so im Kopf hatte, der lag bei Corona zwischen 2 und 4. Ne? Also wie viele Leute man quasi ansteckt, wenn die nicht geimpft sind. Und bei Masern ist er bei zwischen 12 und 18. Also du steckst geisteskrank viele Leute auch an. Und das heißt, das ist wirklich, wenn man schon, wie gesagt, man muss immer nicht nur an sich selber denken, sondern man muss auch an seine Mitmenschen denken. Und ihr schützt euch und ihr schützt auch jeden anderen, der sich vielleicht hat nicht impfen lassen. Und ich denke, das ist, wie gesagt, eine wichtige Kernmessage hier von unserer Folge auch. Lasst euch impfen, um andere zu schützen. Wer jetzt natürlich Lust bekommen hat, nach meinem emotionalen Aufruf, sich impfen zu lassen, der kann das tun. Und zwar bei uns. Nein, das ist ein Scherz, sonst wäre schon die Folge vorbei. Aber der kann sich von jedem Arzt zum Beispiel impfen lassen. Zahnärztinnen sind hier ausgenommen. Ich fand das eigentlich auch ein bisschen bescheuert, weil ich finde, Zahnärzte könnten eigentlich auch impfen, oder?
Ja, voll. Ich glaube, impfen kann jeder, dass sie das können, glaube ich schon. Ich glaube, die dürfen es halt wahrscheinlich einfach nicht anbieten.
Ja. Und ich denke, wir sind alle regelmäßig sollten zumindest alle regelmäßig beim Hausarzt sein. Die Julia wohnt bei ihrem. Und dann kann man das auch immer nutzen, den Arztbesuch, um mal seinen Impfpass kontrollieren zu lassen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, gemacht wegen Urlaub. Und mir ist halt dann sowas wie das FSME mal wieder aufgefallen oder jetzt auch die Influenza. Das werde ich auf jeden Fall nachholen. Und was ja auch gut ist und was wir auch schon mal gesagt hatten, dass auch eben ApothekerInnen impfen können und das gilt jetzt zwar aktuell nur für die Corona-Schutzimpfung und die Influenza für Personen ab 18 Jahren, aber das soll ja noch vielleicht ausgeweitet werden durch das anstehende Reformgesetz und das wäre, finde ich, eine gute Sache. Und wenn ihr diese zwei Möglichkeiten vielleicht nicht nutzt oder nicht nutzen könnt, weil ihr keinen Hausarzt habt und nie in die Apotheke geht, dann werdet ihr wenn ihr nicht arbeitslos seid, in einem Betrieb arbeiten, wo ihr einen Betriebs- oder Werksarzt habt und auch der kann impfen. Ne? Der muss euch ja auch alle schlaglang mal sehen und der kann zumindest für gewisse Erkrankungen, die für euch eine Rolle spielen, bei uns ist es zum Beispiel die Hepatitis, impfen und ich weiß gar nicht, hätte er uns auch gegen Masern impfen können, der Betriebsarzt?
Bestimmt. Ich meine, wenn es ja gesetzlich vorgeschrieben ist, warum sollte er das nicht machen?
Ne? Ja, also bei dem Unimediziner, wo ich damals in Gießen noch war, der hat mich auf jeden Fall gegen Hepatitis geimpft, ich glaube auch Masernauffrischung. Ist ja auch egal, auf jeden Fall.
Ich glaube,
gibt es da auch schon.
Gegen Röteln wurde ich auch geimpft beim Betriebsarzt.
Ah ja, das ist ja auch der einfachste Weg. Und da gibt es auch noch Initiativen, dass diese Befugnisse noch ausgeweitet werden auf alle Impfungen. Ne? Da gibt es schon Modellversuche. Vom NALI, das ist die nationale Lenkungsgruppe Impfen, die da eine Initiative halt ins Leben gerufen hat, dass da auch noch mehr Befugnisse eben erteilt werden und das finde ich eine gute Sache und die Julia erzählt euch jetzt nochmal, was hier am Ende dieser Folge für euch hängen geblieben sein sollte.
Zusammenfassend, Impfen ist super wichtig, Impfen kann Leben retten, die letzten 50 Jahre konnten super viele Säuglings Tode vermieden werden, einfach dadurch, dass geimpft wird. Wir können uns damit schützen, wir können andere damit schützen. Es hat natürlich immer ein gewisses Risiko, was es mit sich bringt, aber in Abwägung mit dem Nutzen ist es das Ganze wert. Ja? Wie gesagt, ihr könnt auch gerne zu uns kommen, wir können euch auch impfen. Bringt einfach den Impfstoff mit, kein Problem.
Okay, das ist jetzt bei unseren Millionen Zuhörern natürlich schwierig, die alle zu impfen, aber Julia hat es gesagt, also meldet euch bitte an Julia. Ich stehe da nur für ausgewähltes Publikum zur Verfügung.
Wir können auch so kleine AMS-Pflaster entwerfen und dann können wir dann das da drüber kleben.
Dann können wir die Leute, wenn wir sie geimpft haben, dann noch influenzen.
So, genau. Hier fängt es jetzt auf jeden Fall schon wieder an, in Strömen zu regnen, bevor hier gleich das Monsunartig in mein Schloss, wo ich ja wohne, wie ihr jetzt alle wisst, reinregnet.
Muss das Dachzimmer zumachen noch, wo den Taubenschlag, wo die Brieftauben rein und rausfliegen und die Eulen, die Julia noch hält. Deswegen machen wir jetzt mal lieber das Outro. Beziehungsweise, ich will auch noch einmal sagen, wenn ihr impfwillig seid, guckt einfach mal einen Impfpass und gegen irgendwas könnt ihr euch 100% impfen lassen, da bin ich mir fast sicher, was auch sinnvoll ist. Und ja, Julia, was machen wir heute fürs Outro?
Genau, Felix hat da ja mal wieder super kreativ gebrainstormt und schon mal ein paar Sachen hier in den Raum geworfen. Wir haben uns heute dafür entschieden, euch nochmal unsere Kategorie der Dinge, die genauso schlimm im Krankenhaus sind, wie man sich vorgestellt hat, zu präsentieren.
Genau. Mein erstes Beispiel dafür ist mitten in der Nacht angerufen werden. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich gerade hingelegt hat und dann das Telefon klingelt, um vielleicht im besten Falle eine sinnvolle Frage gestellt zu bekommen oder vielleicht zu einem Notfall gerufen zu werden. Aber ganz häufig ist es halt Quatsch und man wird nachts angerufen, um das mitgeteilt zu bekommen, dass sich Patient X oder Y vielleicht erbrochen hat oder dass jemand anderes Schmerzen hat und noch eine Tablette bekommen hat. Und das sind Anrufe, die nachts wirklich wehtun, wie ein Stich ins Herz und einen manchmal auch an den Rand des Wahnsinns treiben. Und ich denke, das kannst du auch bestätigen, oder Julia?
Auf jeden Fall. Was mich auch mal in den Wahnsinn treibt, ist auf jeden Fall immer noch, dass die Menschen den ärztlichen Bereitschaftsdienst nicht kennen. Also ja. Wie viele 100 Millionen Leute kommen wirklich tagtäglich in diese Notaufnahme gestapft und wollen ein Rezept für irgendwas verschrieben bekommen. Ja, macht mich einfach sprachlos. Ich frage mich, warum keiner diesen Podcast hört und endlich mal verstanden hat, was der ärztliche Bereitschaftsdienst ist.
Ja, das mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst muss ich auch ehrlicherweise sagen, das ist auch wieder ein Thema. Da könnte ich an die Decke gehen, weil gerade jetzt, wo die Saison auch wieder ist mit Mückenstichen und Zeckenbissen, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich es als Chirurg nicht ertrage, Leute einen Zeckenbiss anzugucken oder einen Mückenstich. Letztens hat sich mal wieder jemand vorgekämpft, aber die schicke ich auch alle zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Mhm. Am schlimmsten finde ich sogar noch, wenn sie vorher noch beim, oder noch schlimmer als das, was du gesagt hast, Leute, die beim ärztlichen Bereitschaftsdienst waren und dann trotzdem noch in die Notaufnahme gehen. Aber unnötig. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Klischee, das war mir vorher nicht bewusst, muss ich auch sagen.
Ich fühl's.
Ja. Andere Sachen, die ich noch aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel die Bausubstanz. Ne? Besonders auch im Sommer wieder spürbar, weil das war einem vorher auch schon bewusst, wo finde ich im Studium und so. Ich habe mir gedacht, oh Alter, die Krankenhäuser sind alle so alt und bla bla bla. Und jetzt im Sommer auch wieder, ey, das ist so heiß einfach, ne? Wenn man da im Obergeschoss, ich bin von einem Obergeschoss ins nächste Obergeschoss umgezogen beim Krankenhauswechsel und einfach ohne Klimaanlage da am Computer zu arbeiten, das ist echt hitzemäßig, gehst da an die Decke. Jetzt alle die, die noch nicht die Hitzefolge gehört haben, jetzt nochmal anmachen. Hm. Und ja.
Das stimmt. Apropos Schlafen und Dienstzimmer, was ich auch geistkrank finde, sind einfach, also ich weiß nicht, er hat mir ja schon im selben Dienstbett auch geschlafen, Felix und ich, also nicht zur gleichen Zeit, aber an derselben Stelle. Ja. Aber was sind für Betten? Was sind das für Matratzen, in denen man sich da hinlegen muss? Ne? Also da würde ich lieber in einem Patientenbett schlafen, ehrlich gesagt, in einer Matratze, die man abwischen kann, als wirklich in diesen, was ist das? Da sind Mystery-Flecken drauf, wo man sich einfach nur denkt so, wow, da muss man das immer noch selber beziehen, das Bett, wenn man sich dann irgendwie nach 12 Stunden Bereitschaftsdienst endlich mal vorgekämpft hat ins Dienstzimmer. Und ja, das ist
noch schlimmer als die,
unter aller Würde, wirklich.
Als den Bettbezug finde ich eigentlich immer die Kissen. Ja.
Ja, die Kissen und, was ja auch noch das Beste war, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber da, wo wir mal gearbeitet haben, ist es auch mal vorgekommen, dass da auch mal andere Menschen im Bett lagen auf einmal und man sich noch gefragt hat, so, okay.
Die da nichts verloren hatten.
Chillig.
Das ist auch witzig, aber das war nichts, was ich mir vorher schon gedacht habe.
Ja.
Okay. Ja, der Vollständigkeit ja. halber noch draufstehen habe, ist
immer
das Essen.
Immer für eine Überraschung gut.
Nur damit ihr nochmal die Essensfolge anhört. Das ist auch, also Essen außerhalb der Kantine, also Patientenessen ist Katastrophe. Und genau, die Bausubstanz und das mitten in der Nacht angerufen werden, das war meine drei Sachen. Gut, ja. Wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, Julia,
das
dann denke ich mal...
Ich hätte ja noch viel hinzuzufügen, aber ich glaube, wenn ich mich hier... Dann schaffen wir es nicht unter einer Stunde heute auf jeden Fall.
Biegen wir wieder auf die Zielgerade ein. Und ja, bei Instagram könnt ihr uns gerne folgen, ams-podcast. Und wer Lust hat, eine E-Mail zu schreiben, auf messerschneidepodcast@gmail.com. Das Postfach ist wie immer geöffnet und es läuft auch noch nicht über. Also ihr könnt da noch den ein oder anderen Input-Post noch reindroppen. Und wer uns dann darüber hinaus noch einen Gefallen tun will, der kann natürlich auch gerne nochmal ein Like da lassen. Ein Like bei Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast oder wie die ganzen Sachen da halt heißen. Und ja, Julia, möchtest du den lieben Schneidis denn noch etwas mitteilen, bevor ich die Musik anmache?
Nee, wir wünschen euch noch einen super schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende und ja, freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid.
Genau. An dieser Stelle habe ich mal das Soundpad wieder aufgefrischt und mache jetzt mal, weil es hier die GEMA, glaube ich, ja nicht gibt in dem Podcast, wieder mal eine andere Musik an. Und ich hoffe, ich habe den Ton da auch richtig getroffen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.
Löwenzahn. Heute angel ich was ganz Besonderes.